Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Wir sind wieder da mit einer neuen Episode zum Data Act, also der EU-Datenverordnung, von der manche meinen, es sei der unterschätzteste Teil der EU-Digitalgesetzgebung der letzten Jahre. Wir sind wieder Hubertus von Rönne und ich, Martin Schirmbacher. Hallo zunächst, lieber Hubertus.
Ja, hallo, lieber Martin.
Und auch heute haben wir einen äußerst kundigen Gast. Bei uns ist Tobias Koti. Und Herr Koti leitet das Hauptstadtbüro des Gesamtverband Autoteilehandel GVA. Herzlich willkommen, Herr Koti.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sie haben wie ich in Berlin Jura studiert, allerdings an der FU, nicht wie ich an der HU, und sind dann relativ schnell in die Welt der Verbände eingetaucht, waren zunächst bei dem Deutschen Omnibus-Unternehmerverband und sind jetzt seit 4 Jahren beim GVA. Da mag der eine oder die andere ein Muster erkennen. Gibt es denn eine besondere Affinität für das Automobil bei Ihnen, Herr Koti?
Das haben Sie richtig erkannt. Das ist tatsächlich so. Woher die im Endeffekt kommt, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber schon im Kindesalter war ich begeistert von Autos. Ich war auch eher ein Freund der Carrera-Bahn als der Modelleisenbahn. Und das zieht sich jetzt, doch kann man so sagen, wie ein roter Faden so weiter fort, auch ins fortgeschrittene Alter hinein.
Sehr schön, sehr schön. Das ist doch schön, wenn man seine Hobbys quasi dann eben auch in die Berufswelt mit übertragen kann und dann eben daran mitwirkt, dass im Autoverkehr alles mit rechten Dingen zugeht und die Interessen von allen möglichen Playern dort vernünftig berücksichtigt sind. Ja, apropos Player, vielleicht steigen wir mal damit ein, dass Sie denjenigen, mich zum Beispiel, der mit Autos, die jetzt eher als Gebrauchsfahrzeug versteht und als Fortbewegungsmittel, mal ein bisschen erklärt, wer da jetzt so die wesentlichen Beteiligten sind, wenn es um Automobile geht. Und dann biegen wir mal ein in die Richtung, wo Daten da eine Rolle spielen. Was macht der GVA und welche Rolle haben Sie da?
Ja, Auto als Gebrauchsgegenstand, das ist ja ein gutes Stichwort. Das ist ja für die weit überwiegende Mehrheit der Fahrzeugnutzer so der Fall. Man möchte von A nach B kommen. Welche Rolle spielen wir da? Da fange ich zunächst vielleicht mal mit an. Gesamtverband Autoteilehandel, also unsere Mitglieder, der Kfz-Teile-Großhandel, der freie Kfz-Teile-Großhandel, beliefern in erster Linie die freien Werkstätten in Deutschland. Also es gibt die Vertragswerkstätten der Fahrzeughersteller und dann im Wettbewerb dazu stehen die freien Mehrmarken-Kfz-Reparaturbetriebe. Wir haben in etwa 22 freie Werkstätten in Deutschland von insgesamt etwa 38.000 Kfz-Reparaturbetrieben, Werkstätten. Also wir sehen, wir haben ja ein leichtes Übergewicht der freien Werkstätten. Und wenn die Fahrzeuge hier nun also in diese Werkstatt gebracht werden, zwecks Reparatur oder vielleicht auch nur Wartung einfach so oder weil vielleicht die Hauptuntersuchung ansteht, dann werden da in der Regel eben auch Autoersatzteile für benötigt und diese von den freien Werkstätten benötigten Autoersatzteile liefern unsere Mitglieder, verkaufen die an die. Ich hatte es schon gesagt, sie stehen damit in einem Wettbewerbsverhältnis zu den Vertragswerkstätten der Fahrzeughersteller, aber die Fahrzeughersteller vertreiben natürlich auch selber Ersatzteile und mit diesem gebundenen Ersatzteilhandel steht unser freier Ersatzteilehandel im Wettbewerb. Wie kann man das letztlich bewerkstelligen, dass man in einer freien Werkstatt die gleichen Serviceleistungen, also Reparatur und Wartung erbringen kann, wie das die Vertragswerkstatt kann? Also zunächst mal bekommt, wie schon dargelegt, die Werkstatt die Teile von unseren Mitgliedern. Aber man braucht ja noch mehr. Man braucht zum Beispiel Reparatur- und Wartungsinformationen. Ja, der noch so gewiefte Kfz-Meister, die noch so gewiefte Kfz-Meisterin braucht aufgrund der Vielfalt der Fahrzeuge, die es mittlerweile gibt, doch nochmal speziell auf diesen ganz konkreten Fall, den ich da jetzt gerade also auf der Werkstatthebebühne habe, spezielle Informationen. Ja, Sie kennen vielleicht alle Bücher Golf 2, jetzt helfe ich mir selbst oder sowas, ja, für die Selbstschrauber. Sowas gibt es natürlich in einer professionalisierten Art auch und häufig auch in einer digitalen Art auch für die Kfz-Werkstätten, also Reparatur- und Wartungsinformation. Dann brauche ich teilweise Spezialwerkzeug, ja, Tools. Da gibt es dann auch Toolhersteller, die das an die freien Werkstätten liefern. Die gebundene Werkstatt bekommt das von den Fahrzeugherstellern. Dann braucht die freie Werkstatt mehr Markendiagnosegeräte. Ja, heute funktioniert das ja nun zunehmend so, dass ich als Fahrzeugnutzer Fehlermeldungen auf dem Display habe. Da wird irgendwie gemeckert, irgendein Sensor sagt was. So, das heißt, ob Sie nun in der Werkstatt sind oder auch bei einem weiteren Akteur, einem Pannenhelfer auf der Straße, es wird im Prinzip da erstmal ein Stecker in die Schnittstelle reingesteckt und dann wird geguckt, wo kommt denn der Fehler her? Ja, und dann bin ich eigentlich auch schon relativ tief in dieser digitalen Welt, dass ich also mit einem Stecker und eben nicht nur mit einem Schraubenschlüssel in Anführungsstrichen in das Fahrzeug reingehe. Ja, weiteren Akteur hatten wir genannt, Pannenhelfer, die da unterwegs sind. Und dann gibt's natürlich noch die technischen Überwacher, die zur Hauptuntersuchung dann das Fahrzeug bekommen und auf Sicherheit und Verkehrstauglichkeit untersuchen. Wenn Sie dann da zum Beispiel das Auto wieder am Stecker, ja, merken, irgendwie der Scheinwerfer ist nicht mehr kalibriert und muss rekalibriert neu eingestellt werden, da sind Sie auch schon relativ tief in der digitalen Welt drin. Also wenn man hier diese unterschiedlichen Akteure beschreibt, so merkt man dann ja, die freie Werkstatt braucht sozusagen im Zusammenwirken mit einer Kette von Akteuren Informationen, Teile, Hardware und so weiter, um die gleiche, in Klammern konkurrenzfähige Werkstattleistung erbringen zu können wie die vertragsgebundene Werkstatt. Ja, das vielleicht erstmal so als Einstieg zu den Akteuren.
Ich habe mein Fahrzeug tatsächlich in eine freie Werkstatt gefahren und dann kamen genau diese Fragen, haben Sie wunderbar dargelegt. Vielleicht können wir nochmal anknüpfen an und den Überleitungen, die bringen auch zu den Daten. Wie stellt man sich das vor? Was für Daten fließen denn da heute schon? Was für Daten gibt's denn überhaupt in dem Umfeld? Sie haben ja schon schön dargestellt, wie man den Stecker da rein steckt. Aber was fließt denn da an Daten hin und her oder auch vielleicht nicht? Oder was sollte fließen?
Auch vielleicht nicht. Da haben Sie auch schon sozusagen das richtige Gespür dafür, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Also man kann, wenn man das unter den Begriff Daten subsumiert, relativ einfachen Alltagsszenarien beginnen. Sollte man vielleicht auch. Mhm. Also wenn Sie sich vorstellen, die Werkstatt hat jetzt nun also den konkreten Fall auf der Hebebühne. Das heißt, auch Zeit ist Geld. Andere Fahrzeuge können in der Zeit nicht repariert werden. Arbeitszeiten laufen durch. Das findet alles auch unter einem gewissen Zeitdruck statt. Ja, und ich merke, ein Teil ist fehlerhaft, muss ausgetauscht werden. Dann muss ich zunächst mal dieses Teil tatsächlich identifizieren. Ja, überlegen Sie sich, der Teile Großhandel über all die Fahrzeuge, die es im Feld so gibt, verfügt über Positionen von nicht selten hunderttausenden Teilen. Ja, bei einigen mag es noch mehr sein. Das ist die kleine Unterlegscheibe, das ist die kleine Gummidichtung, das ist eine Schraube, Mutter, was auch immer. Ja, das heißt, ich muss hier erstmal, das ist die erste große Schwierigkeit, das passende Ersatzteil überhaupt identifizieren. Ja, und das erfolgt häufig über die VIN-Nummer, ne, also über die Fahrzeugidentifikationsnummer des Fahrzeugs, mit dem ich wirklich ein individuelles Fahrzeug identifizieren kann. Das klingt relativ einfach, aber das Identifizierung der Ersatzteile, es geht nicht darum, irgendwie eine Schraube von einer Dichtung zu unterscheiden oder so, ja. Aber nehmen Sie beispielsweise ein Federbein, was sich äußerlich fast gar nicht unterscheidet. Das sehen Sie mit bloßem Auge möglicherweise gar nicht. Sie können es physisch auch das richtige wie das falsche Teil in das Fahrzeug einbauen, aber möglicherweise stimmt dann weil sie in einer Zeile verrutscht sind, der Abstand zum Beispiel des Signalgebers zum ABS-Sensor nicht mehr. Das ist ein Mü, in dem sich das unterscheidet. Ja, und sie haben im Auto kein ABS mehr. Es kann sein, dass ein Fahrzeughersteller im Verlauf der Produktion eines Fahrzeuges eines ganz bestimmten Types auch mal den Zulieferer wechselt. Ja, das sind Dinge, das kriegen sie dann am Ende nur schwer raus. Diese Aufgabe ist gar nicht so banal. Das heißt, VIN-Nummer, Identifizierung des Ersatzteiles, da geht es dann schon los. Ja, dann, wenn Sie in der Werkstatt oder auch unterwegs im Falle der Pannenhilfe da, wie schon beschrieben, mit dem Stecker rangehen und da nun sich auf die Fehlersuche begeben, da fließen dann auch Daten und vielleicht auf als kleinen Ausblick auf das, was wir vielleicht im späteren Verlauf noch besprechen. Es geht hier halt eben auch nicht nur um Daten, die da fließen. Ja, das heißt, uns geht es hier eben auch um Funktionen und Ressourcen, wie man das so schön sagt. Ja, Daten, Fahrzeugfunktionen und Ressourcen. Ich gehe mit dem Diagnosegerät rein. Ich nutze Infrastruktur des Fahrzeuges. Ich nutze vielleicht Rechnerleistung, Bandbreite, Speicher, solche Sachen. Ja, also da bin ich längst nicht mehr in diesem Bereich, dass wir uns hier nur über Daten unterhalten. Wenn ich einen Fehlerspeicher auslese, ja, und möchte eine Fehlermeldung löschen, die den Fahrzeugnutzer, Fahrzeugnutzerin auf dem Display nervt, ja, dann ist dies ein Schreibzugriff. Ja, das ist etwas, was ich sehr gerne schon recht früh in diesem Gespräch hier gerne deutlich machen würde. Es geht für uns um weit mehr als nur Daten. Aber natürlich, es geht auch um Daten. Das ist gar keine Frage. Ja, wenn ich Daten aus der Sensorik des Fahrzeugs habe, die Fehlermeldungen liefert oder was auch immer, dann ist das natürlich auch etwas, was die Systeme befeuert. Aber jetzt habe ich bewusst den Begriff Rohstoff nicht benutzt. Das führt jetzt vielleicht an der Stelle zu weit. Das ist nicht unbedingt das Bild, was wir benutzen, aber ein mir wirklich ganz wichtiger Punkt, dass es eben nicht nur um Daten geht, das ist jetzt vielleicht auch an der Stelle schon ein erster Ausblick darauf, wie wir auch den Data Act betrachten. Ja. Aber vielleicht bleiben wir für den Moment eben nochmal allein bei dem Thema Daten. Ja, wir gucken auch in die Zukunft. Serviceleistungen werden einen viel umfangreicheren Anteil der Leistung sowohl des Independent Aftermarket als auch der Fahrzeughersteller einnehmen. Ja, solche Dinge wie Predictive Maintenance, die vorausschauende Wartung, ja, dass ich zum Beispiel Kommunikation mit dem Fahrer, Fahrerin wird natürlich im Wesentlichen über das Display, was ja, by the way, auch immer größer wird, stattfinden. Ich bekomme nun also hier eine Meldung, was weiß ich, die Reifen haben jetzt schon so und so viel Kilometer runter, oder die Sensorik sagt Ihnen, wir haben hier einen relativ rapiden Druckverlust auf dem Reifen hinten rechts, ja, bitte vielleicht von der Autobahn runterfahren, nicht mehr mit 200 durch die Gegend düsen und einen Reifenhandelsbetrieb aufsuchen. Solche Dinge, ja, also so Serviceleistungen rund um Reparatur und Wartung. Das gibt es ja zum Teil schon. Und wenn ich da Wettbewerb in diesem Bereich auch haben will, und der Gesetzgeber macht an verschiedenen Stellen doch relativ deutlich, dass er bei Fahrzeugen zur Sicherung von bezahlbarer Mobilität Wettbewerb zur Reparatur und Wartung auch haben will, dann muss man das eben auch weiterdenken. Das heißt, dann muss ich auch als unabhängiger Serviceanbieter, als nicht markengebundener Serviceanbieter die Möglichkeit haben, genauso Serviceleistungen dem Fahrer, der Fahrerin auf dem Display anzubieten. Das heißt, ich muss an diese Daten auch rankommen. Das heißt, wir haben hier einen weiten Bogen von dem Werkstatt- und Dienstleistungsalltag heute, Identifizierung der Teile, bis dahin, dass wir sagen, naja, künftig muss es vielleicht auch Wettbewerb im Bereich der Serviceleistungen um Reparatur und Wartung geben. Von welchen Daten sprechen wir ansonsten noch, wenn ich die eine Differenzierung vielleicht auch gerade noch vornehmen darf? Es gibt Reparatur- und Wartungsinformationen, die liegen im Grunde genommen vor, wenn das Fahrzeug das Werk verlässt. Ja, und da gibt es typgenehmigungsrechtliche Vorschriften, die in einigen Kapiteln dann auch Bezug zum Wettbewerbsrecht haben. Da steht sehr klar drin, dass der Fahrzeughersteller diese Daten auch unabhängigen Akteuren zur Verfügung stellen muss. Dann haben wir, und da schlagen wir mit dem Data Act auch ein Stück weit ein neues Kapitel auf, da geht es ja mehr um die Daten, die generiert werden bei der Benutzung des Gerätes, in diesem Fall Fahrzeug. Und da muss man natürlich sagen, der Data Act, das ist, ich nenne es, das soll aber gar nicht despektierlich klingen, so Internet of Things Gesetzgebung. Ja, also im Rahmen der, ich glaube, in Ihrem letzten Podcast hatten Sie das auch gesagt, einer europäischen Datenstrategie, wo so der Leitgedanke ist, der Kunde, der Nutzer, der Anwender, der soll über die Daten, die er generiert, auch bestimmen können. Ja, und so haben wir hier, was der Anwendungsbereich des Data Act eines aber doch viel komplizierteren Nutzungsgegenstandes, Auto, ja, ich wage mal zu behaupten, von der smarten Kaffeemaschine oder der Fitnessuhr zum Auto ist es schon von der Gestaltung des Produktes her doch ein recht weiter Weg. Aber wenn wir mal dabei bleiben, wir haben jetzt eben diese andere Kategorie, Daten, die bei Benutzung generiert werden. Und was soll mit denen eigentlich passieren? Das sind dann im Fall des Automotive-Bereiches nicht mehr zum Beispiel Reparatur- und Wartungsinformationen, die vorliegen, wenn das Fahrzeug das Werk verlässt, sondern das sind hier eben auch neu, frisch generierte Daten, beispielsweise zum Gesundheitszustand des Fahrzeugs.
Zum Reifendruck, ja, wo ja die Lösung, wie mir scheint, in mindestens mal der Hälfte der Fälle ist, den Reifendruck wieder zurückzusetzen, nachdem man dann leicht panisch an die Tankstelle gefahren ist und den Reifendruck überprüft hat. Also da ist dann auch die Sensorik das Thema. Aber klar, es geht um Daten, die bei Benutzung des Fahrzeugs generiert werden. Das ist ja quasi der Prototyp des Data Act. Aber Sie haben schon gesagt, ja, beim Automobil, da habe ich auch ein bisschen den Eindruck, dass sich da viele im Zusammenhang mit Data Act nicht so richtig rantrauen, weil einfach die Player so viel zahlreich sind und die Markt, ich will nicht sagen Marktmacht der Hersteller, aber sagen wir mal, dass die Hersteller dort eine besondere Beziehung haben zu den Endabnehmern, die ja häufig nicht mal ihre Kunden sind, ist auch klar, ne? Und dass es verschiedene Möglichkeiten und Wege gesucht werden, ja, in meinem Fall zum Beispiel über den Leasingvertrag und Konditionen, die da drin sind, oder über Apps, dort möglichst direkt den Kontakt zum Kunden zu haben und anderen, ob es jetzt die freien Werkstätten sind oder App-Betreiber, sagen wir mal, ist jetzt nicht besonders zu erleichtern. Das ist eine Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe, sagen wir so. Ne? Habe jetzt gerade versucht herauszufinden, ob ich eigentlich die Durchsicht oder Inspektion auch bei einer freien Werkstatt machen darf oder ob ich laut Leasingvertrag das bei meinem Hersteller Werkstatt machen muss und dann da bei der Gelegenheit herausgefunden, dass es offenbar in meinem Leasingvertrag inkludiert ist. Insofern werde ich da wohl den Weg zu Audi antreten. Jetzt hatten Sie schon eine ganze Weile ein paar Daten gesagt. Bleiben wir mal noch mal kurz dabei, im Fahrzeug generierte Daten. Zum Beispiel der typische Fall, ja, im Fehlerspeicher ist irgendein Fehler, den man als Werkstatt auslesen muss, um da überhaupt eine Chance zu haben, den richtigen Reparaturvorschlag zu machen. Ja, jetzt mal ganz untechnisch und auch unjuristisch gesprochen aus Ihrer Sicht, wem gehören denn diese Daten? Kann man das überhaupt so sagen? Wie würden Sie da herangehen?
Das ist natürlich so eine beliebte Gretchenfrage, ne? Und als Juristen wissen wir jetzt ja auch, dass das Thema Gehören schwierig ist. Aber wir wollten
steht
ja
an dieser Stelle nicht so, Anführungszeichen bei mir im Skript.
Genau, habe ich natürlich auch genauso verstanden, habe ich auch genauso gemeint, ne? Aber oder wer Rechte daraus ableiten kann oder wie auch immer, sowas in der Richtung. Ne? Also wir sind im Grundsatz, im Wesentlichen sind wir schon der Meinung, dass derjenige, der durch die Benutzung da Daten generiert, dass der auch bestimmen können muss, was damit passieren soll. Ja, insofern finden wir auch die Stoßrichtung. Also wenn ich jetzt da überkritisch rübergekommen bin, das war jetzt so gar nicht gemeint, diese Stoßrichtung des Data Act, die finden wir schon richtig. Ja, auch so Gedanken von Marktmacht, die in diesem gesetzgeberischen Gesamtpaket, glaube ich, erstmalig so diskutiert worden sind in dem Umfang, das ist schon eine richtige Diskussion. Ja, und wenn wir vielleicht auch später noch so ein bisschen genauer darauf kommen, warum der Data Act vielleicht für uns doch nicht ganz das Richtige ist oder ich das auch schon gesagt haben sollte, so muss man sagen, dass wir da aus unterschiedlichen Richtungen kommen und das kann man den Data Act auch nicht vorwerfen, tun wir auch nicht. Ja, also grundsätzlich sind wir schon der Meinung, ich benutze dieses Gerät, ich muss auch die Hoheit darüber haben, was passiert eigentlich damit, was da so generiert wird. Nun ist das im Auto, dann wird es aber auch relativ schnell kompliziert. Ja, wir hatten vor einiger Zeit mal den ganz konkreten Fall eines Fahrzeugs, ein etwa 20 Jahre altes Kompaktfahrzeug, also auch nicht mehr ganz neu oder ganz frisch. Auch technisch natürlich überholt. Ja, das ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Aber schon damals hat dieses Fahrzeug allein, was Zustand des Motors angeht, etwa 1500 Datenpunkte ausgeworfen. Ja, und da jetzt eine Diskussion drüber zu führen, wer kann da eigentlich sinnvollerweise was mit anfangen? Das ist sicherlich keine einfache Diskussion. Ja, wenn ich als Kunde jetzt, nehmen wir mal an, ich komme da so einfach ran und ich kann das selber auslesen und ich habe jetzt also Daten darüber, welche Kompression Zylinder 3 hat oder so. Ja, da werden wenig Fahrzeugnutzer wirklich was mit anfangen können. Ja, wenn ich dann aber sage.
Aber aus Sicht, vielleicht ganz kurz, Herr Kuti, ne, aber aus Sicht, um das einmal festzuhalten, aber aus Sicht des Data Acts, ja, da mag man jetzt vertraglich dann vielleicht anders raufgucken, aber aus Sicht des Data Act soll ja der Nutzer berechtigt sein an die Daten und es wäre sicherlich sehr klar, jedenfalls mal derjenige, dann nochmal untechnisch, dem das Auto gehört, ob das dann der Fahrer ist oder der Halter, das mag man dann im Einzelfall auch nochmal anders diskutieren, aber in dem Prototypfall, ich kaufe ein Auto und fahre das dann anschließend und bei dem Betrieb durch mich, weil zum Beispiel der Reifendruck nachlässt oder ein anderer Fehler auftritt in der Sensorik, dann sind diese Daten aus Sicht des Data Act mal erstmal Daten, die meine als Besitzer, Eigentümer, Fahrer des Autos sind, und andere, die da drauf zugreifen wollen, müssen mich fragen. Ne? Also das ist ja schon der Prototyp des Data Act.
Ich würde gerne gleich anknüpfen und die Frage stellen, welches sind denn die Daten, die jetzt auch für Ihren Verband und Ihre Mitglieder die am wichtigsten sind? Welche sind die Daten, die Sie gerne hätten, auf die wir uns vielleicht mal fokussieren sollten, wo die heute stecken und wie man an die rankommen könnte?
Vielleicht noch eine Ergänzung. Wenn ich gerade gesagt habe, der Fahrer kann vielleicht mit irgendwelchen Kompressionsdaten auf dem Zylinder nichts anfangen. Ja, so kann er aber dennoch natürlich diese Daten an jemanden weitergeben, der auf jeden Fall da was draus lesen kann. Ne? Vielleicht stottert ja der Motor und diese Information ist wichtig. Das wollte ich nur sagen. Und ich wollte halt auch nur sagen, dass der schiere Anfall an Daten in so einem Fahrzeug, was auch schon älter ist, ist eben auch schon enorm. Ja, uns ist allen klar, das ist natürlich in der Zwischenzeit nicht weniger geworden. Ja, wenn die Frage darauf abzielt, welche Daten möchten Sie denn haben? Ja, dann kann ich das ganz einfach beantworten. Der Teilhandel und ein Stück weit kann ich ja auch für weitere Akteure sprechen, weil wir da ja auch eine Allianz bilden. Wir wollen die Daten haben, die auch dem Vertragsnetzwerk zur Verfügung steht, um Wettbewerbsgleichheit darzustellen. Ja, ist vielleicht nicht die Antwort, die Sie haben wollten, aber das ist eine die in meinen Augen auch die einzig richtige Antwort, weil unser Ziel ist es, Wettbewerbsgleichheit herzustellen. Also faire Wettbewerbsbedingungen, gleiche Wettbewerbsbedingungen. Ja, das ist nicht unbedingt die Stoßrichtung des Data Act, aber kommen wir vielleicht noch zu. Für uns ist die Diskussion ja viel älter als die EU-Datengesetzgebung. Und ich sag's nochmal, wir kommen vom Wettbewerb her. Ja, so. Wir wollen eigentlich schon seit längerem eine spezifische Regelung, die den Datenzugang und in Klammern auch Funktionen und Ressourcen im Fahrzeug regelt. Weil eine zentrale Wettbewerbsnorm dazu haben wir noch nicht. Ja, jetzt hat diese Diskussion sozusagen der Data Act im Fahrwasser von anderen Digitalgesetzen, hat die Diskussion überholt. Und jetzt wird gesagt, na ja, aber jetzt haben wir doch den Data Act, Stichwort schlanke Gesetzgebung, was wir auch immer unterstützen. Was tut der denn für euch? Oder tut der nicht vielleicht was für euch? Ja. Und kann man sagen, ja, in diesem Bereich fahrzeuggenerierte Gesundheitsdaten, Fahrzeug ist Zustand, da kann man da über eine Menge Dinge reden. Aber wir hatten das vorher schon lange Jahre, das ist dann tatsächlich auch keine Übertreibung, exerziert, dass wir wirklich so Datenpunkte durchgegangen sind. Ja. Oder es wurde versucht, diese Diskussion zu führen. So, und da kommen wir nicht weiter. Ja, natürlich gibt es Informationen, die das Fahrzeug auswirft. Ist irgendwie ein Fenster hochgestellt oder runtergestellt? Sind die Türen verriegelt? Mittlerweile geht es ja so weit, wie ist die Position der Sitze? Da ist ja wohl auch Sensorik drin mittlerweile, Lenkradeinstellung und so weiter und so weiter. Ja, aber es geht halt wirklich schon in diese Richtung Motordiagnostik, Gesundheit. Und insofern wir werden immer 3 Schritte zu langsam sein, wenn wir hier wirklich eine Diskussion führen, welche Datenpunkte soll es denn sein. Und wenn wir in Richtung zukünftige Services gehen, muss man natürlich sagen, sie würden eine Diskussion über Datenpunkte mit einem Wettbewerber führen. Ja, aus Sicht des Teilehandels kann ich ja vielleicht auch nochmal deutlich machen, der größte Teilehändler, auch der größte Konkurrent sind die Fahrzeughersteller selbst. Ja, so, also wir haben da gewisse Erfahrungen auch, deswegen meine ich, ich sage das jetzt auch nicht einfach so ins Blaue hinein, Diskussionen zu versuchen zu führen darüber, welche Datenpunkte es denn nun sind. Und das war am Ende nicht zielführend. Ja, deswegen ist für uns die einzig richtige Antwort, wir wollen alles das, was die Vertragswerkstätten auch bekommen. Ja, aber auch nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Wir wollen auch keine Extrawurst. Ne? Und die Vertragswerkstätten, die bekommen ja das, was sie bekommen. Also ist das ja irgendwie auch technisch möglich, das zur Verfügung zu stellen. Ja. Sehen Sie es
genau? Also das. Nein, das ist ja eine valide Antwort. Ja, nach dem Motto alle Daten. Und es ist jetzt die Frage, also aus unserer Sicht, die sich jetzt mit dem Data Act dann intensiv befassen, wie Sie ja auch, ja, dann schon natürlich, naja, tut nicht der Data Act schon mal Gutes, ne, indem er Ihnen jedenfalls mal die Daten, oder anders gesagt, indem er den Nutzern die Möglichkeit gibt, das Auto, ja, oder den Hersteller anzuweisen, dass die Daten eben auch an eine freie Werkstatt oder an einen App-Betreiber oder einen beliebigen Dritten gehen. Jedenfalls die Daten, die eben bei Betrieb des Fahrzeugs anfallen. Ne, dass man, da haben sie noch nicht den Bereich, die waren ja von vornherein drauf, die Daten, ne, also sozusagen mit Inbetriebnahme, da haben sie noch nicht den Bereich, über den wir dann gleich auch noch sprechen können. Ja, wir wollen aber auch Schreibzugriff zum Beispiel auf den Fehlerspeicher. Das leuchtet mir natürlich sofort ein, dass man sagt, ist ja schön, dass uns jetzt der Data Act ermöglicht, diese Daten im Auftrag des Kunden zu verarbeiten. Aber ja, der Data Act sagt möglicherweise, dazu können wir gleich nochmal sprechen, nichts dazu, dass man dann eben auch diese Daten verändern darf. Ne? Aber es müsste doch schon so sein, dass es der Schritt in die richtige Richtung ist, des Data Acts wegen. Es sei denn, Sie sagen, und wie gesagt, dann können wir am Schluss vielleicht nochmal dann ein bisschen ins Detail gehen, der Data Act kippt uns jetzt die sektorspezifische Regulierung, die wir seit Jahren wollen, weg. Das ist ja so ein bisschen vielleicht das Problem da dran. Aber kurz beim Data Act geblieben, sehen Sie denn, dass da Bewegung, also sehen Sie denn in Gesprächen, die dort mit den Herstellern, freien Werkstätten und so weiter stattfinden, dort jetzt ein Umdenken, aber jedenfalls, dass dort die Notwendigkeit erkannt wird, dass man etwas tut?
Umdenken wäre vielleicht zu stark formuliert. Dazu muss man auch sagen, dazu ist vielleicht auch noch einfach zu wenig Zeit vergangen. Ja, der Data Act ist ja auch für alle noch ziemlich neu. Es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und ein Anfang, und das hilft auch. Er lässt uns aber auch mit noch Unklarheiten zurück. Ja, und da muss ich aber auch sagen, da stoße ich auch so ein bisschen an meine Limits, ja, weil das wirklich ein absolutes Techniker- und IT-Thema ist. Ja, also die Diskussionen sind da auch nicht einfach, weil sich die Juristen und die Techniker da eigentlich verstehen in dem Sinne, dass man da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ja, also ein guter Ansatz ist das auf jeden Fall. Ich denke auch, dass er uns helfen wird. Aber da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten rund um Daten. Ja, wenn man sagt so Daten, naja, ist ja klar. Dann sagt man so, naja, gut. Aber der Originaltext spricht von Process Data, Derived Data, ja, Raw Data. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt mit dem Data Act alles so plops rausgeht und zur Verfügung gestellt wird. Ne? Also da spielen Überlegungen und auch berechtigte Interessen wie Betriebsgeheimnisse, das respektieren wir selbstverständlich, ja, spielen da mit rein. Nur man kann jetzt am Ende ja auch nicht sagen wiederum, das ist jetzt alles Betriebsgeheimnis, ja, und das sind alles abgeleitete Daten. Und also die Diskussion, ja, die sind vital und da ist ja noch gar nicht wirklich klar, was tatsächlich dann zur Verfügung gestellt werden muss. Ja, da will ich nur deutlich machen, wir sind da auch bei einem Gesetz, was da ist, noch in den Diskussionen, und diese Diskussionen sind ongoing, ja, und auch auf absehbare Zeit noch. Also das ist wirklich absolut IT-Thema. Und da bin ich genauso auch darauf angewiesen, dass sozusagen die IT-Seite dann auch mal sagt, so sehen wir das. Hochtechnische Diskussion. Aber ich bin schon auch überzeugt, dass da was bei rumkommt. Aber das muss ich auch in aller Deutlichkeit sagen, es wird niemals eine sektorspezifische Regelung, die wir dringend benötigen, an die wir auch glauben, es wird das niemals ersetzen.
Das ist interessant, ja, weil der Data Act ist ja eine horizontale Regelung. Ne? Gilt für alle Sektoren, ja, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, damit, ja, auch den Schwächen. Das hat auch der Gesetzgeber so erkannt. Die Entscheidung wurde mal ganz bewusst so gefällt. Wir wollen eine sehr allgemeine Regelung in dem Wissen, dass da Details fehlen, und dann ist es den Sektoren freigestellt, da auch drüber hinauszugehen. Und wir arbeiten ja auch in anderen Sektoren. Im Agrarbereich beispielsweise sehen wir extrem interessante Fortschritte, im Grunde so im runden Tischmodus, da auch neue Lösungen zu finden. Welche Daten sind für wen interessant und so weiter. Im öffentlichen Nahverkehr tut sich auch einiges. Im Windenergiebereich tut sich, also es ist interessant mal zu hören, und Sie sagten es ja gerade, es gibt Gespräche, aber es klingt so ein bisschen, vielleicht haben wir das falsch verstanden, aber es klingt so ein bisschen, als ob das so ein bisschen holprig ist, die Gespräche in Ihrer Branche. Vielleicht auch ein Hinweis, mal gucken, was in den anderen Sektoren los ist. Da tut sich einiges. Aber schön zu hören, dass es Gespräche gibt. Haben wir das richtig verstanden?
Ja, also holprig ist wahrscheinlich nicht falsch. Ich würde versuchen, ein bisschen neutraler zu formulieren. Es sind komplizierte und schwierige Diskussionen. Ja, es ist vielleicht auch kein Geheimnis, dass gerade in Bezug zur Verfügungstellen von Reparatur- und Wartungsinformationen nach Typgenehmigungsrecht, was geltendes Recht ist, dass es da durchaus auch gerichtliche Auseinandersetzungen gibt. Ja, das heißt, da ist auch Musik im Spiel. Am Ende muss man aber natürlich sagen, wir alle sind der Automotive-Bereich. Ja, also wir als Teilehersteller und die Werkstätten, wir sind genauso Automotive wie die Fahrzeughersteller auch. Wir als GVA haben ja teilweise auch Automobilzulieferer unter unseren Mitgliedern, die Fahrzeughersteller beliefern und in einer zweiten Schiene den freien Markt. Ein Fahrzeug besteht ja heute zu etwa 80% aus Zuliefererteilen. Ja, das heißt, im Endeffekt hat ja auch keiner ein Interesse daran, dass wir uns jetzt hier ewig vor Gericht oder auch nicht zoffen. Wir wollen am Ende den Industriestandort Deutschland und auch Europa natürlich unterhalten. Da hat keiner ein Interesse daran, dass der andere da irgendwie untergeht. Das heißt, wir wollen und wir müssen da am Ende auch zur Lösung kommen. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Art und Weisen, Gesetzestexte zu lesen. Ja, das ist nun mal so. Aber natürlich ist es erklärtes Ziel, dass wir da zu Lösungen kommen. Aber ich wiederhole mich, es ist halt eben auch nicht einfach. Das ist schon, das sind keine kleinen Brötchen, die da gebacken werden. Das ist schon wirklich die ganz große Hochzeitstorte. Und es ist momentan eben der Zeitpunkt, wo wirklich wichtige Weichenstellungen erfolgen müssen, damit wir alle.
Aber vielleicht kann der Data Act das schon in die richtige Richtung schieben. Ne? Also es ist ja, Hubertus hat es gerade schon gesagt, wir sprechen mit verschiedenen Branchen, wir haben Erfahrungen aus Workshops und so weiter in verschiedenen Branchen, ja, die der Data Act kann schon Katalysator sein für neue Geschäftsmodelle, für Gespräche zwischen den verschiedenen Playern über Datenzugänge, über die Kunden, ohne die Kunden, an den Kunden vorbei, ja, mit natürlich Wollen der Kunden. Jetzt haben wir es. Die Automobilindustrie scheint mir, wenn ich das so sagen darf, natürlich schon in gewisser Weise festgefahren und sehr eingefahrene Strukturen. Ne? Also wir haben ja nun auch als auf Lieferantenseite zum Beispiel Softwarelieferanten zu tun mit Automobilherstellern, die ich will nicht Marktmacht sagen, aber die, auch das Herangehen an solche Lieferanten, das ist ja schon den Herstellern in anderen Branchen eher fremd, wie das dort gehandhabt wird. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass man dort Gründe, die es über die Jahre gab, die man auch mit den Vertragswerkstätten aufgebaut hat, da natürlich weiter so nutzen möchte, wie sie da sind. Ich denke schon, dass der Data Act da an der einen oder anderen Stelle für ein Umdenken sorgen wird und sorgen muss. Ja, ob man dafür ein Gericht braucht, da braucht er dann auch einen Kläger. Das ist dann die nächste Frage. Haben wir auch schon vereinzelt gehört, dass dann da man da eher sich noch zurückhält. Aber da bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch, dass nicht nur Sie und die freien Werkstätten, aber dass man da ein bisschen für Bewegung sorgt. Und das ist natürlich ein gewünschter Nebeneffekt. Wir haben über die Ziele des Data Act schon gesprochen. Datenschätze, die da liegen, eben nicht nur einem, sprich dem Hersteller zukommen zu lassen, sondern dass eben sich da rumherum Businessmodelle bilden. Und dazu gehört dann eben auch Strukturen, die vielleicht so sind, weil sie schon lange so sind, möglicherweise aufzubrechen.
Ja, Martin, vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, wir können es nicht oft genug sagen, Daten sind non-rival Assets. Nicht? Man kann anders als bei physischen Gegenständen Daten parallel nutzen, ohne großen Mehraufwand. Das vergessen wir immer. Und das ist, glaube ich, auch der Kern dieses Gedankens der EU, da Mehrwert zu schaffen. Vielleicht als Idee in die Runde geschmissen auch. Ich glaube, was sehr hilfreich ist, Sie hatten das vorhin schon wunderbar gemacht, konkrete Use Cases zu bringen. Beispiele, wenn wir bestimmte Daten besser austauschen oder teilen, dann entsteht Mehrwert nicht nur für den Fahrer des Fahrzeugs, sondern eben auch für die Werkstatt. Sie sagten, die Zeit ist wichtig da. Der muss von der Hebebühne runter, das Fahrzeug. Aber der Hersteller hat auch ein Interesse daran, dass sein Fahrzeug vernünftig funktioniert, könnte ich mir vorstellen. Also solche Use Cases zu entwickeln, die gibt es wahrscheinlich schon, Herr Koti. Beispiele, wo ein besserer Informationsfluss eigentlich alle Beteiligten besser dastehen lässt.
Ja, also das ist vor allen Dingen Vergleichbarkeit der Leistungen auch, ja, der Akteure, dass ich weiß, es gibt Alternativen, ja, und das ist eben das, wo ich glaube, das ist eher so im Ansatz und in der Diskussion ein großer Fortschritt, den der Data Act da uns auch bringen kann, einfach diese Vorstellung, dass das Produkt, das Gerät kein abgeschlossener Raum ist. Ja, dass es da Möglichkeiten gibt, Alternativen zu schaffen. Das heißt, dann komme ich überhaupt erst in den Bereich, wenn es Alternativen gibt, dass der Markt Preise bestimmt, ja, und dass der Markt auch das Leistungsangebot bestimmt, und auch nur so werde ich in dem Bereich innovativ. Ja, wenn ich sozusagen auf meiner kleinen Insel da mich bewege, Preise bestimmen kann und da meine Leistung anbiete, dann werde ich mich selber auch niemals weiterentwickeln. Ja, das heißt, dass ich selber neudeutsch herausgefordert, gechallenged werde. Ja, das ist ja auch am Ende für mich besser, weil es holt das Beste aus mir heraus. Und das ist, bin ich auch persönlich überzeugt von, so werden wir in Deutschland und Europa auch nur konkurrenzfähig bleiben, wenn wir uns da gegenseitig wirklich anspornen. Das heißt, wir müssen, über eine Monopolisierung funktioniert das eben nicht. Und ich denke schon, dass der Data Act da auch so der Türöffner ist. Ja, also im Rahmen dieser Diskussion um den Data Act, so Begrifflichkeiten wie der Gatekeeper, dass das mal wirklich auch so ausbuchstabiert worden ist, ja, dass da wirklich auch Marktmacht erkannt worden ist. Und das sind alles Innovationsbremsen und Preistreiber. Und da muss man gegen an. Wir sagen ja auch nicht, der Independent Aftermarket, der freie nachgelagerte Markt, ist in jedem Falle besser. Nehmt uns, kommt zu uns. Es geht darum, dass Kundinnen und Kunden frei entscheiden sollen. Ja, und wer sagt, Vertragswerkstatt finde ich toll und ich will auch nur OE-Teile haben, ja, dann sei es so. Wunderbar, dann ist alles gut. Aber überhaupt in der Lage zu sein, diese Entscheidung zu treffen, ist ja ein Zustand, der auch erst in einigen Fällen auch erst geschaffen werden muss.
Ja, der geschaffen werden muss, und dazu sind natürlich, das ist ja das Mantra jetzt in all unseren Podcasts hier, da müssen halt die Daten her und offengelegt werden, um überhaupt eine Chance zu haben, sie vergleichen zu können. Gibt es denn vielleicht eine Frage noch, Businessmodelle, die jetzt jenseits der Player liegen, die wir jetzt hier die ganze Zeit besprochen haben? Also gibt es zum Beispiel unabhängige App-Anbieter, die sagen, ja, hier kannst du, liest doch mal deine Daten aus und dann sagen wir dir, wer der bessere Partner für dich ist oder wer der bessere Dienstleister für dich ist. Gibt es sowas schon? Und wenn ja, wie würden die ihr Geld verdienen?
Ich denke, das steckt noch in den Kinderschuhen. Ja, wenn ich da die knaller Idee hätte, würde ich vielleicht gar nicht mehr hier sitzen. Ja,
ich zieh mich wir fragen in einem halben Jahr nochmal, Herr Kuti.
Ich ziehe mich mal jetzt so ein bisschen wieder auf die Position zurück, dass ich sage, wir sind Teilehändler erstmal. Für die spreche ich. Ja, aber ich hatte diesen ganzen Bereich Dienstleistungen Service, Maintenance, Reparatur angesprochen. Ja, ich meine, solche Sachen wie Google Maps und so weiter, das nutzen wir alles längst. Ja, aber ich glaube, für die Digitalisierung des Fahrzeugs, also wir reden ja auch zunehmend von einem Software-Defined Vehicle, ja, also dass eigentlich nicht mehr die Hardware bestimmt, die ist natürlich da, das ist klar, was das Fahrzeug kann, aber ich kann das ja digital bestimmen. Wir kennen das ja bei einem bekannten Elektrofahrzeughersteller, dass man da Leistungen zubuchen kann einfach, ja, und dann wird da was freigeschaltet. Also wenn wir von dem digitalisierten Fahrzeug sprechen und dass wir da Wettbewerb auch drin haben, dann ist die Blaupause wahrscheinlich die App im Fahrzeug. Und damit meine ich dann auch wirklich die App im Fahrzeug und nicht irgendwie ein hier Spotify auf dem Handy und das wird dann nur irgendwie aufs Display gespiegelt oder so, sondern dass die App halt wirklich im Fahrzeug sich befindet, dort installiert ist. Und da wird sich in Zukunft mit Sicherheit einiges abspielen, ja, in diesem Bereich. Von wirklich Gesundheitszustand des Fahrzeugs. Vielleicht gibt es da den einen oder anderen, der da einfach mehr Informationen noch haben will. Und wir haben über diesen ganzen Bereich E-Fahrzeuge jetzt ja hier in diesem Zusammenhang auch noch gar nicht gesprochen. Das sprengt den Rahmen wahrscheinlich auch. Aber allein Zustand der Batterie, ja, wenn sozusagen in der bisherigen Fahrzeugwelt der maßgebliche wertbildende Faktor eines Fahrzeuges dann auch im Gebrauchtmarkt der Motor ist, so wird das künftig bei E-Fahrzeugen natürlich, oder ist es schon, die Batterie sein. Ja, und Batteriedaten, wo ich jetzt auch noch gar nicht direkt über Funktionen und Ressourcen spreche, rein Batteriedaten, eine Batterie, die Antriebsbatterie, ein großer Kasten, der häufig verschweißt verklebt ist, wo ganz viele einzelne Zellen drin miteinander verbunden sind, die letztlich in Gesamtheit diese Leistung abgeben, wo aber tatsächlich der Gesundheitszustand einer jeden einzelnen Zelle beobachtet wird, weil im Spannungsverhältnis, die Techniker sehen es mir jetzt bitte nach, wenn das nicht ganz korrekt ist, aber das Spannungsverhältnis der einzelnen Zellen muss ja irgendwie auch ausbalanciert sein, damit das Ganze funktioniert, ja. Das heißt, das ist ein Riesenthema und auch ein Riesendatenthema, der Gesundheitszustand eines solchen Batteriepacks, ja, die ich möglicherweise, wenn da was nicht so gut läuft, auch reparieren kann, indem ich einfach nur einzelne der vielen Zellen austausche. Dazu brauche ich aber auch eben die Daten dazu. Und wir beobachten zum Beispiel, einige E-Fahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge sind ja mittlerweile auch in nennenswerter Zahl im Feld, dass es im Bereich Batteriereparatur fast keinen Wettbewerb gibt. Und das spielt der mangelnde Datenzugang eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Und vielleicht auch da in diesem Bereich E-Fahrzeug, Batterie, da kann man sich ja an Apps auch eine ganze Menge vorstellen.
Ja. Ne? Auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über den Data Act. Wir haben jetzt hier, ich glaube, an 4 oder 5 Stellen schon mal das Thema sektorspezifische Regulierung angesprochen. Vielleicht sagen Sie doch mal in 2, 3 Sätzen, was jetzt die Verbände Allianz ist es ja sozusagen da eigentlich fordert, von wem und vielleicht auch, welche Realisierungschancen Sie dem einräumen.
1, 2 Sätze wird schwierig.
Ja, dann 2, 1, 2 längere Sätze. Gerne.
Ja, also wir brauchen wirklich eine zentrale Wettbewerbsnorm zum Zugang zu Fahrzeugdaten, Funktionen und Ressourcen. Wir hatten darüber gesprochen, der Data Act deckt einen Schreibzugriff zum Beispiel nicht ab und Funktionen und Ressourcen sowie Bandbreite, Rechnerleistung, Speicher deckt das nicht ab. Genau das müsste eine europäische Regelung abdecken. Und da reden wir gar nicht darum, dass es hier um Zukunftsmodelle, Apps im Fahrzeug oder so weiter geht, sondern das ist wirklich absolut Teile, Handel und Werkstatt, Alltag heute. Ja. Stellen Sie sich den Fall vor, ich komme jetzt noch mal so ein bisschen sozusagen ins Handwerkliche zurück. Es wird ein Teil, was gar nicht mal großartig smart ist. Ja, gar keine Box, wo irgendwelche Kabel rausgucken, die mit anderen Boxen im Fahrzeug interagieren muss, sondern eine Bremsscheibe. Ja, die baue ich ein, das passt physisch auch wunderbar. Ich kann die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen, wunderbar. So. Der Alltag heute ist, ich muss Teile, die eingebaut sind, häufig dekodieren. Ich muss sie im Fahrzeug anmelden. Ich muss sie möglicherweise anlernen. Ja, also irgendwie Sensorik oder Drosselklappen. Die Techniker mögen mir das jetzt bitte wieder verzeihen, wenn das nicht 100%ig sicher ist. Ja, aber weiß ich nicht, irgendeine Klappe, der muss beigebracht werden, was ihre Neutralstellung ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das heißt, wir sind hier auch wieder lange nicht mehr in diesem Bereich nur einer Betrachtung in Bezug auf Daten, sondern wir sind bei Funktionen und Ressourcen. Ein Praxisfall, kurz habe ich dazu noch, der mir vor einiger Zeit berichtet worden ist. Also jemand fährt mit dem Auto. Es ist Winter, Minusgrade im zweistelligen Bereich. Die Batterie ist einfach platt. Sagt zumindest der Pannenhelfer, der dann eintrifft. Ja, in der Regel passiert sowas auch nicht im Sommer bei 25 Grad, sondern eher im Winter. So, der sagt, der freundliche Mann, hilft nichts, die Batterie müssen wir jetzt einfach tauschen, aber ich habe eine passende da, haben die häufig, sind ja gute Leute. So, er baut nun also diese Batterie ein, hängt gleichzeitig auch mit seinem Laptop an dem Fahrzeug dran und sagt so, ich habe die jetzt eingebaut. Die gute Nachricht ist, Fahrzeug lässt sich sogar starten, ja. Aber nichtsdestotrotz, das Fahrzeug erkennt diese Batterie nicht an. Ja, er sagt irgendwie Batterie nicht erkannt. Der Fall war dann so, das Fahrzeug geht irgendwie in eine Art Notbetrieb. Sie erreichen die Werkstatt noch, aber das Display nervt sie halt mit diesen Meldungen und dieses Gefühl, dass da irgendwie was halt nicht richtig ist. So, die Batterie bezahle ich natürlich direkt dem Pannenhelfer, die kaufe ich dem ja ab, ist klar. So, und diese Person fuhr dann direkt in eben die Vertragswerkstatt. Dort wurden auch entsprechende Gerätschaften angeschlossen und das war eine Sache von ein paar Klicks, 2 Minuten und dann war da die Batterie angemeldet, angelernt und was da vielleicht ansonsten noch nötig war, alles gut. Die haben für diesen kurzen 2-minütigen Vorgang aber auch nochmal eine satte Rechnung geschrieben. Ja, so, und das sind Dinge, vielleicht ein bisschen zum Verständnis, da absolut Alltag, da hilft uns der Data Act nicht weiter und deswegen brauchen wir unbedingt da eine sektorspezifische Regelung und das ist eben auch jetzt hier von dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es gehört wird, der dringende Appell an die Kommission und vielleicht auch an die Bundesregierung, uns da zu unterstützen.
Ja, das klingt super, vielen Dank nochmal für das konkrete Beispiel. Das klingt ja schon fast wie eine digitale Patientenakte, ne? Das ist in aller Munde im Moment. Der Digital Product Passport ist auch in dem Werden, also da kommt so einiges auf uns zu, das vielleicht auch weiterhilft, aber vielen, vielen Dank nochmal für dieses wunderbare praktische Beispiel, weil uns das ja auch alle, die meisten, die Autofahrer sind, auch persönlich betrifft. Ich habe mich da sehr, sehr wiedergefunden mit der vorhin angesprochenen Beispielsituation, die ich persönlich erlebt habe. Also das war eine super spannende Reise, einmal durch die Werkstätten und die vielen interessanten, aber auch nicht ganz einfachen Herausforderungen, die Ihnen da und Ihren Mitgliedern begegnen. Ich drücke Ihnen da sehr die Daumen. Wir haben gut verstanden, was Ihre Mission ist und verstehen auch, dass das eine Dringlichkeit hat und hoffen daher, dass unsere Zuhörer bis zum Ende durchgehalten haben und das auch mit aufgenommen haben. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung, auch zu diesem Thema. Busse haben Sie angesprochen, da sollten wir auch nochmal einsteigen. Bedanken uns sehr bei Ihnen, Herr Koti, für dieses tolle Gespräch. Bedanken uns bei unseren Zuhörern und laden Sie alle ein, demnächst wieder reinzuhören bei Herting und bei Martin und mir zum Data Act und der Umgebung des Data Acts. Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank.
Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.